Ja, Harry hat es in der Einleitung vorgelesen. Was hat Paulus getan bei den Thessalonichern? Er hat vom Leiden, vom Sterben und von der Auferstehung Christi gepredigt. Und das hat eine große Auswirkung gehabt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Und wir sind in unserer Predigtreihe in Lukas 9 jetzt bei der zweiten Leidensankündigung Jesu angekommen. Und darum soll es heute gehen. Das Leiden Jesu. Ich lese uns die Verse aus Lukas 9, die Verse 43 bis 45. Und da steht in der Schlachterübersetzung: Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes, als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Ja, vor 2 Wochen haben wir davon gehört, dass die Apostel durch die Vollmacht, die sie von Jesus bekommen hatten, einen besessenen Jungen heilen wollten. Das war der Text zuvor. Aber sie konnten es nicht. Jesus kam vom Berg der Verklärung herunter und Petrus, Johannes und Jakobus waren mit ihm dabei. Sie haben die Verherrlichung in Herrlichkeit erleben dürfen. Und was stand Jesus jetzt gegenüber? Eine Menge, eine Volksmenge. Und sie konfrontierten ihn damit, dass die Jünger diesen Jungen heilen wollten, aber versagt haben. Jesus kam also aus der Herrlichkeit vom Berg herunter und wurde sofort wieder mit Problemen konfrontiert, mit Unglaube, mit Sünde der Menschen. Und wir haben auch gehört, dass das Jesus nicht kalt gelassen hat. Es hat ihn zutiefst berührt. In Vers 41 spricht Jesus zu der Menge und zu seinen Jüngern: O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Der Unglaube der Menge und der Kleinglaube der Jünger waren für Jesus, den Messias, unerträglich. Und Jesu Leiden beginnt nicht erst im Garten Gethsemane oder während seines öffentlichen Auftretens. Sein ganzes Leben litt er, der Heilige, der ohne Sünde war, an der Sünde um ihn herum. Wir müssen uns das vorstellen. Gott selbst, der aus der völligen Reinheit, der Dreieinigkeit zu uns, auf die sündige Welt, in die Finsternis kam. Er litt. Und wie er litt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich habe mir dazu ein Bild überlegt, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und mir ist es völlig klar, dass Bilder hinken, aber ich möchte euch da mal mit hineinnehmen, um euch zu zeigen, wie das für ihn vielleicht war. Stellt euch vor euch liegt das große Meer. Das ganze Wasser, was da ist, das ist die ewige, liebevolle, reine, dreieinige Gemeinschaft Gottes. Und Jesus ist ein Teil davon. Das trockene Land, das Ufer ist die sündige Welt. Und das Meer und das Land sind voneinander getrennt. Und wir wissen um den Ratschluss, den ewigen Ratschluss des Vaters zur Errettung der Menschen. Um den zu erfüllen, wird Jesus Mensch und kommt zu uns auf die Erde. Um in unserem Bild zu bleiben, sagen wir, Jesus wird zum Fisch und ja, wird auf das trockene Land geworfen. Und die Luft an Land steht für die Sünde. Jesus kann sie nicht atmen. Es ist Gift für ihn, Sünde. Denn er ist Gott und bei Gott gibt es keine Sünde. Darf sie einfach nicht sein. Beides geht nicht zusammen. Diese sündige, gefallene Welt, in die er gekommen ist, das ist nicht sein gewohnter Lebensraum als Fisch. Er gehört hier nicht hin. Er ist völlig anders als diese Bewohner an Land, die diese Luft, diese Sündigkeit atmen. Und wir wissen, solange die Kiemen eines Fisches feucht sind, Man könnte jetzt im übertragenen Sinne sagen, solange Jesus noch ein Stück weit in dieser Gemeinschaft des Vaters und des Heiligen Geistes ist, kann er noch atmen, aber unter Qualen und ständiger Luftnot. Das steht für Jesu Leiden auf Erden. Erinnert euch, diese herrliche Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, das ist das Wasser. Und wenn der Fisch jetzt immer wieder mit Wasser benetzt wird, Jesu also noch in der Verbindung des Vaters und des Heiligen Geistes steht in dieser Gemeinschaft, dann kann so ein Fisch lange überleben. Aber gerade so, und er leidet. Sein ganzes Leben lang hat Jesus gelitten unter der Sünde, die um ihn herum war. Und als er dann am Kreuz war, ist dieser letzte Wasserfaden zwischen dem Vater und ihm weggenommen worden. Denn Jesus wurde am Kreuz für uns zur Sünde. Deshalb musste der Vater sich von ihm abwenden. Versteht ihr ungefähr, was ich damit sagen will? Wie schlimm das für Jesus war, hier auf Erden zu sein. Mit seiner Geburt fing dieses Leiden an. Er wurde geboren und wuchs in Nazareth bei seinen Eltern auf. Und wir stellen uns das manchmal richtig romantisch vor. Da gibt es auch so alte Bilder, wo das so schön, ich sage jetzt mal kitschig dargestellt ist. Da ist der weise Josef, der liebevoll über Jesu Kopf streicht. Da ist die Maria, die alles, was der Engel ihr offenbart hat, fest in ihrem Herzen hält. Ja, die heilige Familie. Aber für Jesus war es eben nicht so, wie das oft dargestellt wird. Ist euch das bewusst? Jesus litt sein ganzes Leben, weil er die Sünde der Menschen um ihn herum aushalten musste. Jesaja beschreibt ihn in seinem 53. Kapitel als den Mann der Leiden. Da steht ab Vers 2, er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Und jetzt kommt's. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Kommen wir zurück zu Jesus und der Volksmenge. Er kam vom Berg der Verklärung hinab in das Tal, wo seine Jünger den Dämon nicht austreiben konnten. Und seine Reaktion war, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Und ich denke, das hat er nicht nur zu der Menge gesagt, sondern er war auch enttäuscht von seinen Jüngern. Er hatte ihnen Vollmacht gegeben, um Dinge zu tun. Und sie wollten diesen Dämon austreiben, aber wegen ihres Kleinglaubens konnten sie es nicht. Die Jünger haben deswegen gefragt. Und er musste ihr Denken korrigieren. Wieso konnten sie den Dämon nicht austreiben? Weil sie eben nicht voll Vertrauen zu dem Herrn kamen und ihn um seine Kraft baten. Sie glaubten nicht genug und sie beteten nicht. Und deshalb konnten sie den Dämon nicht austreiben. Das war ihre Lektion und auch unsere Lektion vor 2 Wochen. Steigen wir also in unseren Abschnitt jetzt ein. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes, als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern. Vers 43. Dieser Vers, der gehört eigentlich noch zu diesem Abschnitt, der vor 2 Wochen gepredigt worden ist. Und wir lesen hier, dass die Menge erstaunt war und sich verwunderte, was alles Jesus tun konnte. Und ich glaube, die Jünger waren in dem Moment stolz. Stolz auf ihren Meister. Ein weiterer Sieg. Jesus kann alles. Wir stehen auf der Seite des kommenden Messias. Und in der nächsten Predigt werden wir hören, wie stolz sie waren und wie sie plötzlich zu streiten beginnen, wer wohl der Größte unter ihnen im kommenden Reich sein wird und welchen Platz sie wohl haben werden. Und hierin sehen wir, dass ihre Vorstellung von Jesu Königherrschaft dieselbe war noch wie für viele Juden in der Zeit. Sie erwarteten eine politische Befreiung von der römischen Herrschaft. Sie hofften auf einen messianischen König, der das Reich Davids wiederherstellen und Israel zum politischen Mittelpunkt der Welt machen würde. Die Jünger hatten zu dem Zeitpunkt noch Schwierigkeiten zu verstehen, dass das anbrechende Königreich, das Jesus ausgerufen hat, geistlich zu sehen war. Sie konnten noch nicht vollständig verstehen, was um sie herum geschah und warum Jesus gekommen war. Und genau deshalb muss ihr Denken von Jesus jetzt korrigiert werden. Und das sehen wir in Vers 44. Er sagt zu ihnen: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Es wird nicht so kommen, wie ihr denkt, dass ich das Königreich Davids wieder aufbaue. Es wird in anderer Art und Weise kommen. Es gibt insgesamt 3 Leidensankündigungen von Jesus gegenüber seinen Jüngern. Die erste haben wir in Kapitel 9, Vers 22, also wenige Verse zuvor bereits gehört. Als Petrus und die Jünger bekannten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, erklärte er ihnen direkt im Anschluss, welchen Weg der Menschensohn gehen muss. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden und von den Ältesten und den Obersten, Priestern und Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das war die erste Leidensankündigung. Und in unserem heutigen Text hören die Jünger nun das zweite Mal, dass das Leben ihres Meisters zu Ende gehen wird. Und zwar nicht durch einen natürlichen Tod, sondern durch die Hand der Menschen. Und dann später in Lukas 18, ab Vers 31, finden wir dann die dritte Ankündigung Jesu über seinen Opfertod. Da steht: Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und jetzt wieder: Und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Das, was Jesus hier verkündigt, das war das Ziel, auf das er zuging. In die Hände der Menschen zu fallen, verspottet, geschlagen, mit einer Dornenkrone gekrönt zu werden und letztendlich am Kreuz für die Sünden von Menschen zu sterben. Und wenn wir diese 3 Leidensankündigungen miteinander vergleichen, finden wir in allen Evangelien wieder 3 Punkte, die Jesus jedes Mal gesagt hat. Er wird leiden, er wird sterben, er wird wieder auferstehen. Jesus lehrte seine Jünger, aber er lehrt sie auch, dass das, was da passieren muss, sein göttlicher Wille ist. Es ist etwas, das passieren muss, nicht einfach nur passieren wird. Das haben wir auch in der Apostelgeschichte-Stelle gelesen. Paulus hat verkündigt, dass es geschehen musste. Und dieses Muss zeigt sich auch, dass es 3-mal wiederholt wird. Wenn man genau hinschaut, findet man diese Zahl 3 überall im Wort Gottes, im Leben Jesu, in seinem Leiden und Sterben und in seiner Auferstehung. Und wir wissen, dass die Zahl 3 für den dreieinigen Gott steht. Das ist eine wichtige Erkenntnis für uns. Überall, wo diese Zahl oder dieses Muster von 3 in Gottes Wort steht, da wissen wir, dass Gott eingreift, dass was passiert, was er macht. Denn 3 ist die Vollzahl Gottes. Und Jesus lehrt also seine Jünger, dass sein Leiden und sein Sterben und auch die Auferstehung im Willen Gottes begründet ist. Nur, und das berichtet uns Lukas hier, die Jünger verstehen es noch nicht. Aber dazu später mehr. Wir finden dieses Muster auch im 3-jährigen Dienst von Jesus. 3 Jahre hat er öffentlich gelehrt und gepredigt und Zeichen und Wunder getan. Und auch in diesen 3 Jahren hat er den Willen Gottes getan. Ein anderes Beispiel. Jesus geht in den Garten Gethsemane und betet um den Willen des Vaters. Wie oft hat er da gebetet? Dreimal. Und zwischen den Gebeten geht er dreimal zu den Jüngern und ermahnt sie zu wachen und zu beten. Jesus hat sich dem Willen seines Vaters ganz bewusst untergeordnet. Und das steckt auch hinter dieser Zahl 3. Wir sehen, es ist in Gottes Ratschluss begründet. Er musste das tun. Oder wie oft wurde Jesus von Petrus verraten? Dreimal. Und Jesus wusste, dass Petrus ihn verraten würde, denn er hat es ihm ja vorhergesagt. Er hat gesagt, dreimal wirst du mich verraten. Warum dreimal? Können wir auch dahinter den Willen Gottes sehen, dass Petrus Jesus verraten hat? Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus hat es selbst vorhergesagt. Der Menschensohn wird verraten werden. Ihr könnt jetzt einwenden, aber das war doch Judas, der Jesus verraten hat. Judas war das doch. Ja, das stimmt. Aber Judas war ein Verräter von Anfang an und hat nicht an Jesus als den Messias geglaubt. Petrus schon. Er hat es sogar bekannt. Durch Gottes Gnade hat er es erkannt und bekannt. Du bist der Christus Gottes. Jesus musste verraten werden. Das hat zu seinem Leidensweg dazugehört. Aber ein wirklicher Verrat, der tut dir sehr weh. Und er lässt dich leiden. Besonders wenn du von einem geliebten Menschen verraten wirst, von einem echten Freund. Und wenn wir in die Geschichte schauen, in Lukas, steht da, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Lukas 22. Der Herr sah Petrus an. Könnt ihr euch vorstellen, welcher Schmerz in dem Blick lag? Petrus, auch du. Aber in all dem Leiden dürfen wir nie vergessen, Jesus war auch in diesem Augenblick der absolute, souveräne, handelnde, allmächtige Gott. Das heißt, was hier passiert in der ganzen Leidensgeschichte, geschah im Willen Gottes. Aber es hat ihm sehr weh getan, dem Mann der Leiden. Hinter dem gesamten Erlösungswerk und allem, was Jesus tat, hinter allem, was er im Sterben und in der Auferstehung erlebte, steht der absolute, souveräne Wille Gottes. Das ist die Botschaft. Es war kein Zufall, dass Jesus starb. Das, was er durch die Menschen erleiden musste, war auch keine Katastrophe. Es war etwas, was im Willen Gottes gegründet und in seinem Ratschluss bereits vor aller Ewigkeit her beschlossen war. Ist dir das klar? Und auch wenn Menschen ihm Böses angetan haben und auch wenn alles, was er in diesem Leiden erlebt hat, von menschlicher Hand böse gedacht war, Gott hat daraus etwas Gutes gemacht, etwas vollkommen Neues für uns. Wir finden dieses Prinzip oder diese Vorausschau auch schon im Alten Testament. In 1. Mose 50. Da Vers 20. Josef gibt sich seine Brüder, die ihn nach Ägypten in die Sklaverei verkauft haben, als zweitmächtigsten Mann in Ägypten zu erkennen. Ihr kennt die Geschichte. Und jetzt fürchten sie seine Rache. Aber was antwortet Josef, der ja auch eine Vorschau auf Christus war? In Vers 20. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Als die Menschen Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt haben, haben sie Böses erdacht und wollten auch Böses an ihm tun. Dahinter stand Gottes Wille, denn durch dieses Böse hat Gott etwas Gutes gemacht. Durch das Böse, was die Menschen Jesus Christus angetan haben, wurde die Rettung unserer Sünden erst möglich. Später, an Pfingsten, hat Petrus dies in seiner ersten Predigt bestätigt. Heute lesen wir, ja, sie haben es nicht begriffen, es war vor ihnen verborgen. Aber dann, am Pfingsten, in Apostelgeschichte 2, Vers 22, steht Petrus da, in Vollmacht. Ihn, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Habt ihr aufgepasst, was da stand? Der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Das steht in Vers 45, nachdem Jesus, was steht hier in Vers 45, nachdem Jesus sein Leiden des zweiten Mal angekündigt hat? Sie aber verstanden das Wort nicht und es war ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Jetzt, nach all dem, was Petrus erlebt hat, auch nach dem Verrat, nach der Erneuerung am Strand, jetzt, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat, jetzt versteht und verkündigt er. Und jetzt hat er es verstanden. Jesus musste leiden. Ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen, aber es war Gottes Plan. Hinter dem Leiden, dem Sterben und auch der Auferstehung Jesu Christi steht der ewige Ratschluss des Vaters. Und das ist das Wichtigste, was wir bei den Leidensankündigungen Jesu verstehen müssen. Jesus wusste, was passieren wird. Er hat es ja auch dreimal vorhergesagt. Das heißt, er war überhaupt nicht überrascht über das, was auf ihn zukam. Er ging diesen Weg in völligem Bewusstsein und Klarheit, was passieren wird. Ich möchte dich gern fragen, wenn du wüsstest, was morgen auf dich zukommt, wie würdest du reagieren? Ich würde jedem Leiden, jedem Schmerz, jedem Unfall, der vielleicht auf mich zukommt, versuchen zu entfliehen. Und das ist doch menschlich, oder? Aber Jesus war eben nicht nur Mensch. Er war gleichzeitig auch ganz Gott. Und genau deshalb geht er diesen Weg freiwillig und auch demütig. Und deshalb erklärt er seinen Jüngern, ich muss es tun und ich werde es tun. Denn Jesus kannte den Willen des Vaters und er hat sich diesem Willen ganz im Gehorsam ausgeliefert. Die Jünger verstanden einfach nicht, was Jesus sie lehrte. Beim ersten Mal, als Jesus sagte, ich muss leiden, sterben und auferstehen, wie haben da die Jünger reagiert? Wir können mal die Parallelstelle in Markus 8, Vers 31 bis 33 lesen, die Lukas hier nicht hat. Und da steht, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an. Und er mahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Als Petrus hört, was Jesus da sagt, da nimmt er ihn auf die Seite und bedrängt ihn doch nicht so zu sprechen. Das soll doch dir, Jesus, nicht widerfahren. Denn die Jünger dachten, dass Jesus ein irdisches Königreich wie sein Stammvater David aufrichten wird. Sie dachten, Jesus wird Israel wieder zum alten Glanz bringen. Sie wollten nicht, dass Jesus stirbt. Das durfte nicht sein. Und wie hat Jesus reagiert? Er hat bestimmt darunter gelitten, dass die Jünger so ein Unverständnis hatten. Aber er hat Petrus hart zurechtgewiesen. Weiche von mir, Satan, denn ich muss doch den Willen meines Vaters tun. Du denkst menschlich. Und interessant ist, und dann folgt in Markus wie auch in Lukas eine Unterweisung. Und das ist bei allen drei Leidensankündigungen. Jedes Mal danach unterweist es seine Jünger. Wir haben diese Predigt schon. Jesus lehrt sie und spricht, wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer Jesus nachfolgen will, muss sich also demütigen. Petrus sagt, das widerfahre dir nicht. Und Jesus antwortet, doch, ich will und ich werde es tun. Ich, Gottes Sohn, ich werde mich selbst verleugnen und diesen Leidensweg gehen. Und das ist der Weg, auch für jeden, der mir nachfolgen will. Man könnte jetzt die Frage einschieben, wieso noch das Leiden? Reicht nicht der Tod am Kreuz? Reicht es nicht, dass Jesus sein Leben für uns gab? Wieso all dieser Schmerz, dieser körperliche Schmerz auch am Kreuz und dieses immerwährende Leiden? Da müssen wir ganz zurückgehen an den Anfang. Denn das Prinzip des Sterbens von Unschuldigen für die Schuldigen wurde bereits im Garten Eden von Gott selbst festgelegt. Wir finden das in 1. Mose 3, Vers 21. Was ist da passiert? Nach dem Sündenfall schlachtete Gott ein Tier und Adam und Eva erhielten Gewänder aus tierischer Haut, um ihre Scham zu bedecken. Damit wurde in Eden das erste Mal Blut vergossen. Und wie das Tierfell sich über ihre Scham legte, so legte sich das Blut über ihre Sünde. Und dieses Prinzip wurde dann später im Mosaischen Gesetz festgelegt. In 3. Mose 17, Vers 11 finden wir das. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Ich habe die Frage gestellt, wieso reicht das Blut nicht? Wieso musste auch noch ein Leiden dazu kommen? Weil Leiden ein Teil des Opfers ist. Und Jesus war das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt trägt. Das seelische und auch das körperliche Leiden Jesu war auch ein Teil der Bezahlung für unsere Ersünden. Das war erforderlich. Das gehörte zum gesamten Opfer dazu. In 1. Petrus 1, Vers 19 lesen wir, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. In Jesu Leiden, im Leben und auch im Sterben am Kreuz finden wir, wie verheerend die Sünde ist, wie groß der Zorn Gottes ist, wie grausam die Menschen sind und wie Satan Gott hasst. Denn auf Golgatha durften Menschen dem Menschensohn das Schlimmste antun, als er zum Erlöser der Menschheit wurde und sie begriffen es nicht. Satan dachte, er hat einen großen Sieg errungen, aber dieser Stich in die Ferse war ein Stich, aber Jesus hat ihm den Kopf zertreten am Kreuz. Und damit triumphierte Gottes Sohn über Satan, Sünde und Tod. Jesus litt und starb, um die Erlösung für alle zu sichern, auch für dich, der einst an ihn glauben wird. In der Nacht, als er verhaftet wurde, als Jesus in Gethsemane betete, gab er sich ganz dieser Aufgabe hin. Aber in seinem Gebet können wir sehen, was es für ein Kampf für ihn war, was das für ein Ringen war und wie er gelitten hat. In Lukas 22, Vers 42 betet er, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Und wir wissen, dass dieser Kelch des Leidens nicht von unserem Herrn genommen worden ist. Er trank diesen Kelch ganz für uns aus, ganz und gar. Er gab alles, was ihm zustand, für uns auf. Denn es gab keinen anderen Weg, um uns, um dich zu erlösen. Sie aber verstanden das Wort nicht und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Hier in dieser zweiten Leidensankündigung kündigt Jesus erneut an, was mit ihm passieren wird. Die Jünger verstehen es nicht und sie fürchteten sich sogar, ihn zu fragen. Warum? Beim letzten Mal, als sie ihm gesagt haben, dass sie das nicht möchten, dass Jesus diesen Weg geht, hat Jesus gesagt, weiche von mir, Satan, zum Petrus. Er hat ihn hart zurechtgewiesen. Das wollten sie vielleicht nicht nochmal erleben. Und deshalb fragt jetzt keiner mehr. Ich glaube, auch darunter hat Jesus gelitten, dass sie sich nicht getraut haben, ihn zu fragen, wo doch so ein großes Vertrauensverhältnis zwischen ihnen war. Stell dir vor, du bist unheilbar krank oder du weißt, dass du sterben wirst und sagst es deinen Freunden und keiner fragt, wie es dir geht, wie du damit zurechtkommst. Und anstatt, dass sie diese Frage stellen, beginnen sie untereinander zu diskutieren, wer von ihnen der Größte ist. Das muss man sich mal vorstellen. Sie begreifen gar nichts. Und deshalb beginnt Jesus in seiner Liebe, nach in seiner Barmherzigkeit zu ihnen, sie wieder zu lehren, damit sie verstehen. Wir werden das nächste Woche hören. Er holt ein Kind und sagt zu ihnen, wer von euch der Erste sein will, muss bereit sein, der Letzte zu werden. Und wir wissen, hier auf Erden müssen die, die hinten anstehen, die Letzten oft mehr leiden als die, die vorne stehen. Die Letzten werden die Ersten sein. Wenn ihr nicht bereit seid, euch zu demütigen, euch klein zu machen, dann versteht ihr nicht, was ich tun werde. Und damit macht er deutlich, was er tun will. Der Höchste, der Schöpfer, Gott selbst. Er macht sich selbst zu nichts, er macht sich so klein und wird der Letzte und stirbt. Jesus war bereit, den Weg der Selbstverleugnung zu gehen, ganz und gar. Und dasselbe passiert nach der dritten Leidensankündigung wieder. Ich habe es schon gelesen. Auch da erklärt er ihnen, was kommen wird. Diesmal geht er sogar ins Detail. Und sie verstehen wieder überhaupt nichts. Lukas 18, 34. Und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Und wisst ihr, was diesmal direkt danach passiert ist? Darüber berichtet Markus in seinem Paralleltext in Kapitel 10, Abvers 35. Jesus hat ihnen gerade gesagt, wir gehen hoch nach Jerusalem. Dort werde ich ausgeliefert, dort werde ich verspottet, misshandelt, angespuckt. Sie werden mich geißeln und töten. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Schon krass. Wie reagiert Jesus diesmal? Ich denke, er leidet still unter dieser Anmaßung. Aber anstatt sie zu tadeln, beginnt er wieder liebevoll sie zu lehren und sagt dann in Vers 43, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Dann spricht er wieder von sich, denn so handelt er. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir sehen also, nach jeder Leidensankündigung lehrt Jesus seine Jünger, warum er ans Kreuz gehen wird, was passieren muss und in welcher Haltung er das tun will. Die Haltung ist, damit wir die Ersten sein können, muss er zum Letzten werden. Beim ersten Mal betont er, der Menschensohn muss verworfen werden. Hier in unserem Text beim zweiten Mal, der Menschensohn muss ausgeliefert werden. Und beim dritten Mal geht er ins Detail und erklärt, wie er überliefert wird und wer ihn überliefern wird, warum das geschieht und was dabei passieren wird. Ich will an dem Punkt nochmal deutlich machen, Jesus ging diesen Weg nicht freiwillig, sondern ganz bewusst. Und wenn es heißt, er wird ausgeliefert, dann heißt es nicht, die Menschen werden ihn überwältigen. Sie werden es schaffen, ihn zu fassen. Sie haben den Sieg, sondern er wird überliefert werden, weil es in Gottes Willen so beschlossen war. Es ist etwas, was er freiwillig und bereitwillig tat. Das hat er in Johannes 10, Vers 17 bis 18 gesagt. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Wenn er es nicht gewollt hätte, hätte er nicht leiden und auch nicht sterben müssen. In den 3 Jahren seines Wirkens haben viele versucht, ihn zu fangen oder umzubringen. Wir haben davon schon gehört. Aber sie konnten es nicht, denn sie haben keine Vollmacht dazu. Denn er allein ist Gott. Jesus wusste alles, was auf ihn zukommen würde. Im Garten Gethsemane hat er gesagt, und er kommt zum 3. Mal und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Er wusste sogar den Zeitpunkt. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Markus 14, 41. Bei der 2. Leidensankündigung betont Jesus, dass er den Menschen überliefert werden wird. Und darauf möchte ich zum Schluss noch einmal kurz eingehen. Die erste Auslieferung findet durch Judas an die hohen Priester statt. Die 2. Auslieferung von den hohen Priestern an Pilatus. Und die 3. dann, Pilatus übergibt Jesus den Soldaten. Und auch hier 3-mal, es geschieht in Gottes Willen. Warum muss Jesus in die Hände von Sündern ausgeliefert werden und so viel leiden? Ist das wirklich der Wille Gottes? Durch die Auslieferung des Messias an die Menschen zeigt Gott, was der verlorene Mensch von Jesus hält. Er zeigt, was Menschen mit ihm machen, wenn Gott es ihnen erlaubt, das zu tun, was sie wollen. Dadurch wird offenbar, was der verlorene Mensch von Jesus denkt, was er von sich selber denkt, warum der verlorene Mensch Jesus hasst und warum die Menschen Jesus leiden lassen und ihn umbringen. Daran werden Motive der Sünde deutlich. Warum will der natürliche Mensch Jesus nicht? Warum hassen die Menschen Jesus? Warum wollen sie ihn lieber aus ihrem Leben weghaben? Warum verleumden sie ihn? Warum verachten sie ihn? Warum wollen sie ihn ausliefern? Das erste Motiv der Sünde finden wir bei Judas. Wir wissen, er tat es wegen des Geldes. Habsucht. Nach außen hin sah er wie alle anderen Jünger aus, aber wir wissen, sein Herz war nicht bei Jesus, sondern bei seinem Götzen, dem Geld. Das, was Jesus verkündigt hat, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, demütig zu dienen, alles zu geben, sogar das eigene Leben, das wollte Judas nicht. Er ist nur Jesus nachgefolgt, weil er was von Jesus haben wollte. Und solange er von Jesus bekam, was er wollte, solange er sich aus der Kasse bedienen konnte, war alles in Ordnung. Aber je mehr Jesus über die Selbstverleugnung gelehrt hat, über die Demut und welchen Weg Jesus gehen wollte, desto mehr, desto weniger hat sich das mit Judas' Vorstellung gedeckt. Und als Jesus anfing, über das kommende Reich Gottes zu sprechen, hat Judas ein komplett anderes Verständnis vom Reich. Er dachte an ein irdisches Reich, an ein materielles Reich. Er dachte vielleicht, er dürfte mit Jesus regieren und vielleicht sogar die Schatzkammer hüten. Wie ist es bei uns? Wir gehen Sonntag für Sonntag in Gottesdienst. Wir übernehmen auch Aufgaben in der Gemeinde. Aber wie viele Dinge, die du tust, tust du eigentlich nur für dich selbst? Es ist ja oft so, solange wir von dem, was wir tun, was haben, machen wir es sogar gerne. Aber sobald es bedeutet, sich selbst verleugnen, sich aufzugeben, das Ich abzulegen und zu dienen, wird es für uns doch auch manchmal schwierig. Wie viel bestimmen diese Dinge wie Geld unser Leben? Wir tun vieles für Geld oder auch vieles, damit wir etwas bekommen. Wir lieben manchmal, um selbst geliebt zu werden. Wie viel Platz und Raum hat der Teufel in uns? Weil wir habsüchtig sind und weil wir es nicht vor Gott bringen und Buße tun. Judas hat Jesus verraten, weil er habsüchtig war. Er hat Jesus nur dazu benutzt, um das zu bekommen, was er wollte. Und Gott gibt Jesus dem Judas und sagt, was machst du mit Jesus, Judas? Und Judas sagt, ich will ihn nicht, denn er gibt mir nicht das, was ich will. Und dadurch hat Gott bei dieser Auslieferung, bei dieser Überlieferung geoffenbart, warum Jesus sterben musste. Zum Beispiel wegen Habsucht. Wieso überlieferten die Hohepriester Jesus? Das finden wir in Markus 15, Vers 10. Da steht, denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Der Grund der zweiten Auslieferung war Neid. Die Hohepriester waren religiös und gesetzlich, aber sie heuchelten. Ihr Herz war nicht dabei. Und als Jesus kam und ihnen sagte, was sie tun sollten, dass sie Heuchler sind, da hat er sie überführt, ihre Scheinheiligkeit, ihre Traditionen und ihre eigenen Vorstellungen vom Glauben. Und er hat ihnen gesagt, auf diesem Weg könnt ihr nicht gerettet werden. Und als sie sahen, wie die Menschen in Massen Jesus nachfolgten und nicht mehr ihnen, wurden sie neidisch. Und sie konnten auch nicht ertragen, dass Jesus die Anerkennung bekam, die sie eigentlich für sich wollten. Sie haben Jesus an Pilatus ausgeliefert, weil sie neidisch und eifersüchtig waren. Das, was Judas und dann die hohen Priester taten, das offenbart einfach das verlorene Herz des Menschen. Das zeigt die Motivation, die Sünde, warum der verlorene Mensch Dinge tut, warum er Jesus hasst, warum er das Gott Wort Gottes hasst und warum er auch andere Menschen hasst. Wir sind neidisch, weil wir nicht das haben, was sie haben. Wir haben manchmal nur einen religiösen Anschein. Man kämpft scheinbar für die Wahrheit, aber vielleicht steckt nur Neid dahinter. Wie ist das bei uns? Wenn wir sehen, dass plötzlich in eine andere Gemeinde mehr Menschen gehen als in unsere, als Beispiel. Was machen wir? Freuen wir uns darüber, wie Johannes der Täufer, als sich die Menschen von ihm abwandten und Jesus nachfolgten, was hat er da gesagt? Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Oder, ja, er hat nicht gesagt, was ist dort besser, wieso folgen sie Jesus nach? Der himmlische Vater übergab Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern, die so fromm taten und sagte, ich will sehen, was sie mit Jesus machen. Sie verspotteten ihn und es wurde offenbar, dass auch sie ihn nicht wollten, weil ihr Herz neidisch war. Wie war es bei Pilatus? Pilatus hat Jesus dann den Soldaten ausgeliefert. Er hat Jesus auspeitschen lassen und hat ihn dann den Soldaten gegeben zur Kreuzigung. Pilatus war weder ein Jünger Jesu noch war er religiös. Pilatus war eine politische Macht. Eigentlich wollte er Jesus freilassen, weil er verstanden hat, dass Jesus nichts Unrechtes getan hat. Er hat nichts Unrechtes an ihm gefunden. Nichts, was einer Kreuzigung würdig wäre oder des Todes. Aber in der Schrift lesen wir, dass die Menschen auf dem Vorplatz brüllten und schrien, kreuzige ihn, er soll sterben. Und Pilatus, er wollte der Volksmenge einen Gefallen tun. Nicht, weil er dachte, Jesus ist schuldig, denn er hatte schon erkannt, dass Jesus nichts Falsches getan hat. Aber so seine Gedanken, wenn ich ihn jetzt nicht ausliefere, dann verliere ich die Menge. Sie machen sich mit mich beim Kaiser schlecht oder beginnen sogar eine Revolte. Er wollte seine Stellung nicht verlieren, denn ihm war die Meinung anderer und seine Stellung in der Welt viel wichtiger als die Wahrheit Gottes. Er wusste ganz genau, das, was er tut, ist ungerecht, aber es spielte für ihn keine Rolle. Ihm war seine Stellung und die Meinung der Menschen wichtiger als die Meinung Gottes. Und als Gott Jesus dem Pilatus übergab, offenbarte dann das Pilatus seine Motive. Bei diesen drei Auslieferungen sehen wir Motive der Menschen, Sünde. Es sind unsere Sünden, wieso Jesus leiden musste. Und bevor Jesus sterben und auferstehen sollte, wollte Gott uns zeigen, warum er sterben wird. Weil wir so sind. Wir sind genauso wie Judas, wie die Hohenpriester und auch Pilatus. Das ist der verlorene, sündige Mensch. Und er starb für all unsere Sünden, für die Selbstsucht, für die Habsucht, den Neid, für die Ruhmsucht, für alle Süchte, die uns beherrschen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute nochmal darüber nachdenkst. Was würdest du tun, wenn Jesus in deine Hand überliefert würde? Wenn Gott dir Jesus übergeben würde, was würdest du machen? Bisschen provokant, was ich sage, ne? Würdest du ihm deine Sünden bekennen oder würdest du ihn auch wegschaffen, weitergeben, damit das alles nicht an die Oberfläche kommt, damit das Wesen deines Herzens nicht geoffenbart wird? Ich weiß, unter uns sitzen viele wiedergeborene Menschen und ihr habt Jesus in euer Herz aufgenommen, ihr habt ihn nicht ausgeliefert. Aber wenn du Jesus nur nicht kennst, wenn du merkst, da ist noch was in mir, was mich von ihm trennt, dann stell dir die Frage, würdest du Jesus so wie Judas, wie die Hohepriester oder Pilatus verstoßen, nur damit du das nicht aufgeben musst, woran du dich so hängst, aber was dich eigentlich auch so plagt? Frag dich, für welche deiner Sünden hat Jesus gelitten? Für welche deiner Sünden ist er am Kreuz gestorben? Amen.